Guten Morgen. Geht's euch gut?
Oh, ist noch ein bisschen verhalten. Gucken wir mal, wie es euch nach der Predigt geht.
Wow, was für ein schön gedeckter Tisch. Als ich heute Morgen diesen Tisch vorbereitet habe, dann kurze Zeit später saßen hier zwei junge, hübsche Frauen, die sich voller Erwartung dahingesetzt haben, gestrahlt haben über das Gesicht. Und ja, sieht schon nicht schlecht aus, ne? So. Also ich muss sagen, wenn ich ein Hobby habe, dann ist es richtig gut essen. Boah, das genieße ich richtig. Kennt ihr das auch so? Stell dir vor, jetzt im Restaurant zu sitzen, ja, kommt eine junge, hübsche Kellnerin und fragt, darf ich Ihnen schon was zu trinken bringen? Ja. Und heute haben wir zu empfehlen, schauen Sie mal, ja. Oh. Sehr schön. Aber, jetzt kommt wieder ein Aber. Darf ein Christ in Anbetracht der Not, 800 Millionen Menschen auf dieser Welt leben alleine von einer Schale Reis am Tag, darf man denn dann sowas überhaupt genießen? Ist das nicht dekadent? Ist das nicht krank? Ist das nicht ein Zeichen von Entartung? Also dekadent heißt ja kultureller Niedergang. Ja? Auf der einen Seite schlagen wir uns die Bäuche hier voll und auf der anderen Seite müssen Menschen hungern. Und da war doch auch irgendwie so eine Geschichte in der Bibel mit dem reichen Mann und dem Lazarus. Lukas 16 steht da ab Vers 19. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feiner Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Ich möchte die Geschichte abkürzen. Ihr wisst, oder die meisten von euch, wie die Geschichte ausgegangen ist. Der Reiche wachte an einem Ort der Qualen auf und der Arme in paradiesischen Zuständen, wo er von Abraham getröstet wurde. Ist das nicht ein Zeichen, dass Gott genussfeindlich ist? Dass Genuss Sünde ist, aus dem jeder ernsthafte Christ einfach entfliehen müsste, damit er nicht dort landet, wo keiner die Ewigkeit verbringen möchte? Schauen wir doch mal auf die Christen in der Kirchengeschichte. Da habe ich zwei Beispiele rausgenommen. Ich war mal in Griechenland gewesen mit meiner Bibelschulklasse. Und da haben wir die Meteora-Klöster besucht. Kennt ihr die? Oh, wunderschön. Und da sind so ganz natürliche Nischen immer drin, in diesen steilen Felswänden. Und dort haben sich dann diese Mönche zurückgezogen und haben ein Eremitenleben geführt, um ja, sich ganz von der Welt abzukehren, sich ganz Gott hinzuwenden. Im 16. Jahrhundert, Martin Luther trat 1505 in das Kloster der Augustiner-Eremiten ein, nachdem er nach einer lebensbedrohlichen Situation ein Gelübde abgelegt hatte. Das bedeutete für ihn, er war vorher auch so richtig in der Welt, hat studiert und hat das Leben genossen, das bedeutete für ihn, allen weltlichen Genüssen sich zu entsagen, das heißt nicht zu heiraten, kein Vermögen zu haben. Am Anfang durfte er nur ganz niedrige Arbeiten verrichten. Ist Gott genussfeindlich? Schauen wir doch mal auf Jesus. Was hat Jesus getan? Im Johannesevangelium Kapitel 2 tritt Jesus das erste Mal öffentlich auf. Was hat er getan? Er hat einen Toten auferweckt. Er hat einen Kranken geheilt. Wasser in Wein hat er verwandelt. Und es war sogar noch ein guter Wein. Ne? Erstaunlich. Von den Pharisäern wird er betitelt als Fresser und Weinsäufer. Das interpretiere ich jetzt so, dass er doch einen gewissen Hang zu Lebens- und Genussmitteln hatte. Er war gut angezogen. Wie komme ich denn da drauf? Sein Untergewand war ohne Naht, in einem Stück geweht und damit qualitativ sehr wertvoll. Am Kreuz haben das die römischen Soldaten gemerkt und haben das nicht zerteilt, sondern sie haben das Los darüber geworfen. Ist Gott genussfeindlich? Wir haben ihn gesehen und wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, so gab es immer wieder diese Tendenzen, sich ganz von der Welt abzuwenden und ja, die Genüsse der Welt zu entfliehen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist es auch nicht so eindeutig. Hebräer 11, Vers 25, da steht, Mose zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Also hier steht es doch schwarz auf weiß. Sünde kann man genießen. Und scheinbar gibt es auch einen unguten Genuss. Sünde beinhaltet, ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist, zumindest am Anfang, ist schon nicht schlecht, so, ne? Hat schon einen Genussfaktor. Bei mir ist es so, ich bereue das allerdings ziemlich schnell dann. Wir kommen später noch ein bisschen intensiver drauf. Gott fordert uns sogar auf, zu genießen. Gott hat diese Welt ja nicht geschaffen, damit wir nur malochen, sondern auch genießen. Ich habe das hier schon mal in einer anderen Predigt gesagt. Womit hat denn der erste Mensch seinen ersten Tag verbracht? Der erste Tag seines Lebens war der Ruhetag. Was hat er denn da gemacht? Er hat genossen. Er hat genossen das, was sein Schöpfer für ihn geschaffen hat. Und ich glaube, er staunte ziemlich schlecht, nicht schlecht, was er da alles gesehen hat. Zum Leidwesen meiner Familie bin ich ein Fan von Natur und ja, Tierfilmen, ja. Und wenn man da mal hineinschaut, das ist einfach fantastisch, was man da manchmal sehen kann. Also ich bin da, ich stehe da immer mit offenen Augen und Ohren da. Zum Beispiel der Husky. Kennt ihr Husky? Ja, der habe ich gar nicht gewusst. Der Husky, der kann am Tag 240 Kilometer laufen. Durchschnittlich 25 Kilometer am Tag bei Minusgraden von minus 40 Grad. Und das 10 Tage hintereinander. Das ist der Hammer, oder? 2400 Kilometer in 10 Tagen. Nicht schlecht bei den Temperaturen. Noch ein anderes Beispiel. Der Kolibri ist der kleinste und der leichteste Vogel. Es gibt Kolibris, die sind 6 cm lang und wiegen nur 2 Gramm. Was ich nicht wusste ist, die haben ja so einen ganz dünnen Schnabel, ja, und dann stehen die praktisch im Flug, so vor der Blüte, ja, und die kann innerhalb von einer Minute, jetzt möchte ich nicht lügen, nee, einer Sekunde 80 Mal schlagen. Krass, ne? Und dann hat sie so einen langen Schnabel, damit sie in den Nektar reinkommt. Dann hat sie so eine kleine Zunge. Und die führt sie 200 Mal in der Minute hin und her. Unglaublich. Unglaublich. Finde ich auch. Und dass das ziemlich anstrengend ist, das merkt man auch an ihrem Herz. Wisst ihr, unser Herz schlägt wie oft in der Minute? 60 Mal ungefähr, gell? Beim Kolibri, was schätzt ihr? Ja, ist ein bisschen viel. In der Sekunde, nee, in der Minute 400 bis 500 Mal, das ist schon, reicht auch schon. Hammer. Und es ist so anstrengend, dass er dann nachts in so eine Art Starre reinfällt, da läuft dann gar nichts mehr. Das ist doch der Hammer, ja. Und Adam hat es gesehen und er hat es genossen und hat, boah, Papa, das ist für mich klasse. Gott hat uns natürlich auch einen Auftrag gegeben auf dieser Welt. In der Bibel steht, wir sollen diese Erde bebauen und bewahren. Wie viele Schwaben haben wir denn hier? Der bekannteste Spruch der Schwaben, auch in anderen Teilen der Welt zu hören, Schafe, Häusle, baue. Ja, den zweiten Teil lassen wir mal weg. Schafe, Häusle, baue. Aber wie hört sich jetzt für einen Schwaben, Bernd, du darfst mir das später dann sagen, folgender Vers, der in der Bibel steht, oder Verse, an. Steht im Buch der Prediger. Kennt ihr das? Liest man nicht so oft, ne? Buch der Prediger, Kapitel 9, die Verse 7 bis 10a. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens,
das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Ist doch mal interessant, wer uns das sagt. Wer ist eigentlich der Autor dieses Buches? Mit größter Wahrscheinlichkeit ist es Salomo gewesen, der Sohn Davids. Ein Mann, der das Reich seines Vaters zu großer Blüte gebracht hat, der unwahrscheinlich reich war. Und wenn sich jemand mit Luxus und Genuss und weltlichen Angeboten ausgekannt hat, dann war es zu seiner Zeit er gewesen. Er war reich, er hatte Immobilien ohne Ende, angeblich hunderte von Frauen. Und seine Herrlichkeit war so berühmt, dass selbst im Neuen Testament, in Matthäus 6, Vers 29 steht es, er erwähnt wird. Ein Mann, der von Gott mit ganz viel Weisheit beschenkt wurde. Und dieser Mann sagt, genieße das Leben. Gefährlicher Satz auch für uns Christen, oder? Dieser Genuss ist nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Hedonismus. Kennt ihr das? Hedonismus, das heißt, alles was Freude, Vergnügen, Lust, Genuss, sinnliche Begierde in den Mittelpunkt des Lebens stellt. Hedonismus ist eine nur an momentanen Genüssen orientierte, egoistische Lebenseinstellung. Sollen wir so sein, als Nachfolger Jesu? Das kann ja wohl hier nicht gemeint sein. Denn Salomo schreibt dann auch im zweiten Kapitel, wie er sein Leben gestaltete damals. Er baute sich herrliche Gebäude, legte Parks an und Wälder. Er berichtete von seinen Frauen. Er kaufte sich sogar seine eigene Lobpreisband, dass er jede Zeit hier Lobpreis machen konnte. Er besaß eine Menge von Gold und Silber. Und er sagte weiterhin, und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinen Herzen keine Freude. Also der hat alles mitgenommen, was man so mitnehmen konnte. Und dann kommt er aber zu einem Resultat. Steht auch im zweiten Kapitel im Vers 11. Das alles war Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Das alles war Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Hast du schon mal versucht, den Wind einzufangen? Schwierig. Du wirst zu keinem Ergebnis kommen, egal wie du das anstellst. Genuss als Mittelpunkt des Lebens ist Haschen nach Wind. Verfliegt, verflüchtigt sich. Kurze Hochgefühle und dann wieder weg ist es. Aber manchmal versuchen wir das doch, oder? Unsere innere Leere damit auszufüllen, aber es verflüchtigt sich wie der Wind. Gott ist ein Gott des Lebens und er ist für das Leben. Und einer meiner Lieblingsverse steht in Johannes 10, Vers 10, wo Gott sagt, dass er uns Leben in Fülle geben möchte. Er hat uns die Welt nicht als Arbeitslager geschaffen, sondern er setzte den Menschen in den Garten Eden. Wisst ihr, was Eden heißt? Hebräisch Eden auf Deutsch? Wonne. Können wir auch nicht mehr damit anfangen, gell? Ich habe mal nachgeschlagen. Sinnverwandte Wörter wären, Achtung, Genuss, Glücksgefühl, Hochgefühl, Hochgenuss, Lust. Darf ich das mal übersetzen? Gott schaffte uns einen Genussgarten oder schaffte den Menschen einen Genussgarten. Wir dürfen ja, wir sollen sogar genießen das, was Gott geschaffen hat. Wir sollten dabei aber was beachten. 1. Timotheus 4, Vers 4 steht, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit, und das war auch heute schon Thema, mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Alles ist gut, was Gott geschaffen hat, wenn wir es auch mit ihm in Verbindung bringen. Du hast die Trauben für den Wein geschaffen. Vielen Dank, lieber Gott. Da ist es drin. Wir dürfen das genießen. Ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt hergehe und diese Flasche alleine leere,
eine gewisse Bewusstseinsänderung dann bei mir passiert, ob das dann auch noch so in Gottes Willen ist. Ich würde mich dann fragen, warum tue ich das dann? Warum brauche ich das dann? Würde sich Gott darüber freuen? Für uns ist natürlich die Schwierigkeit, wo ist die Grenze? Bleiben wir doch mal beim Alkohol. In manchen christlichen Kreisen, gerade in Amerika, ist es total verpönt, Alkohol zu trinken. Wo ist die Grenze? Ich helfe mir oder versuche mir manchmal zu helfen, indem ich mir vorstelle, so Jesus steht jetzt neben mir und er schaut mir jetzt so zu, was ich da so jetzt mache. Könnte er das mitmachen? Würde er mit mir genießen? Oder was würde er machen? Ist natürlich auch wieder eine Frage. Es gibt ja unterschiedliche Christusvorstellungen auch. Ja? Der eine sieht den unseren Herrn Jesus ein bisschen strenger. Ja? Halte meine Gebote, wenn du mich lieb hast. Und der andere, der könnte vielleicht einen Joint mit Jesus rauchen. Ich denke, es ist wichtig, Jesus wirklich zu kennen und mit ihm auch im Gespräch darüber zu bleiben. Und wie lernen wir ihn kennen? Indem wir einfach Zeit mit ihm verbringen, mit seinem Wort Zeit verbringen und mit dem Heiligen Geist leben. Wir dürfen das, was Gott geschaffen hat, genießen. Und wir bedanken uns bei ihm. Und stellen damit auch eine Verbindung zu ihm her. Wie ist das eigentlich mit den Festen? Dürfen Christen auf Feste gehen? Gott liebt Feste. Schaut mal in die Bibel rein. Gott liebt Feste. Wahrscheinlich nicht jedes Fest, was hier so in der Umgebung angeboten wird. Aber Gott liebt Feste. Und sogar rauschende Feste. Mit Tanz, mit Musik, mit gutem Essen. Das lese ich in der Bibel. Und Gott liebt das. Und wir Erlösten haben allen Grund zu feiern, Gott zu feiern. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir ganz viele von Festen. Im Alten Testament hat Gott 7 Feste festgelegt. Jede Woche sollen wir feiern. Der Jude feiert jede Woche den Sabbat. Dann gibt es das Passafest, Yom Kippur, das Versöhnungsfest, Sukkot, das Laubhüttenfest und noch viele andere Feste auch. Wir sind immer noch an der Frage, ist Gott genussfeindlich? Ich denke, wir spüren im Laufe der Predigt, nein, Gott ist nicht genussfeindlich, aber es gibt da so ein Aber. Genieße. Aber. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich nicht von nichts beherrschen lassen. Wenn etwas gut ist, ist mehr davon nicht unbedingt besser. Das stammt nicht von mir, habe ich irgendwo gelesen. Aber ich finde es gut. Wenn etwas gut ist, ist mehr davon nicht unbedingt besser. Wir Menschen, wir sind ja manchmal ein bisschen komisch. Ne? Wir neigen ja zu Extremen. Die einen neigen dazu, das Gute total radikal abzulehnen und ganz asketisch zu leben. Und die anderen denken, naja, wenn etwas gut ist, dann will ich mehr davon. Bis sie halt merken, dass sie davon abhängig werden. Nicht das Genussmittel ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Ich würde sagen, es ist ja ein gesegnetes Beiwerk. Gott ist unser Mittelpunkt. Das singen wir ja auch immer wieder in unseren Liedern. Wo investiere ich meine Zeit? Oder wo investiere ich mehr Zeit, mehr Geld und mehr Gedanken? Kann ich auch mal von meinem Genussmittel lassen? Für eine Zeit. Mein Sport, mein Computer, mein Kaffee. Wie sagte mal einer, Kaffee ist der Diesel der Pastoren oder so. Oder du kannst für dich einsetzen, womit du ganz viel Zeit und Gedanken verbringst. Fasten ist ja auch eine jüdische und christliche Tradition. Ich glaube, es ist auch ein guter Weg, auch in Bezug auf Genuss etwas zu lernen. Denn genießen will gelernt sein. Du darfst genießen. Jetzt und hier. jetzt und hier darfst du genießen. Manche sagen ja dann auch, ja, erst wenn ich mal in einer gewissen beruflichen Position bin, jetzt muss ich Karriere machen, jetzt muss ich mich reinhängen, jetzt muss ich ordentlich Geld verdienen, dann kann ich. Ja, wenn ich mein Haus fertig gebaut habe, dann kann ich. Ja, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dann kann ich. Erst wenn, was kannst du dafür einsetzen? Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohen Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Jetzt und heute. Das heißt auch nicht, dass du dich vor der Verantwortung drücken solltest, die du in der Familie hast, im Beruf, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Es heißt aber, zur Ruhe zu kommen und vielleicht auch meine eigenen Vorstellungen und die Vorstellungen anderer Menschen, die auf mich drücken und lasten, und meine eigenen Maßstäbe mal zur Seite zu schieben. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich an diesem Satz hängen geblieben bin. Denn Gott hat längst Wohlgefallen an deinem Tun. Wie kann das denn sein? Und dieser Salomo, der hat ja noch zu Zeiten des Alten Testaments gelebt. Unter dem Gesetz des Mose hat er gelebt, was wirklich nicht einfach zu erfüllen war. Und trotzdem konnte er das sagen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Und wenn schon Salomo das sagen konnte, wie viel mehr wir Christen, können wir da vor Gott zur Ruhe kommen? Wir haben doch vor Gott Wohlgefallen gefunden, weil Jesus für unsere Schuld und unsere Sünde gestorben ist. Wir haben Frieden mit Gott geschlossen, weil Jesus die Feindschaft zwischen Gott und dem Menschen befriedet hat. Wir haben vor Gott Wohlgefallen gefunden, weil Gott, wenn er uns anschaut, nicht den sündigen Menschen sieht, sondern seinen Sohn, der absolut rein und heilig ist und in uns lebt. Gott hat Wohlgefallen an dir. Und wenn du noch nicht zu seinen Nachfolgern gehörst, dann hast du heute auch die Chance, einer zu werden und ihn anzunehmen und Wohlgefallen vor ihm zu finden. Gott ist nicht unser Feind. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Gott ist nicht genussfeindlich. Ja, wir haben Verantwortung und wir sollten genau uns überlegen, was wir mit unserem Reichtum anfangen. Denn wir sind alle, wo wir hier sitzen, reich. Wer von euch hat keinen Kühlschrank? Das nenne ich die Definition von reich. Jeder, der einen Kühlschrank hat, ist reich. Wir haben sogar eine Kühltruhe. Ich bin superreich. Wir haben Verantwortung und sollten genau uns überlegen, wie wir mit unserem Reichtum umgehen. Aber Gott hat die Welt geschaffen, nicht als Arbeitslager und nicht als Konzern, wo wir da so ein kleines Rädchen sind und funktionieren müssen. Er hat dich geschaffen als ein Gegenüber, der die Welt seines Schöpfers genießen darf. Gott hat ja den Garten Eden für den Menschen geschaffen. Wir Menschen, wir neigen zu Extremen. Entweder enthaltsam zu leben, Asketen, Eremiten sind ein Beispiel, und dem Genuss ganz zu entfliehen, oder auf hedonistische Art und Weise den Genuss als höchstes Lebensziel zu setzen. Und wenn ich die Bibel anschaue, dann kann ich beides nicht als gewünschtes Lebensziel Gottes für das Leben des Menschen entdecken. Gott möchte, dass wir das, was er für uns geschaffen hat, genießen. Danksagend. Wohlwissend, dass alles Gute von ihm kommt. Aufforderung: Lass aber Genuss niemals zum Mittelpunkt deines Lebens werden. Jesus ist es, der dich auch dann vererfüllt, wenn diese materiellen Dinge einfach nicht mehr da sind. So möchte ich dich heute ermutigen und auffordern, genießen zu lernen, im Jetzt und Hier. Und göttliches Genießen hat auch nichts damit zu tun, die Verantwortung aus Familie, Beruf, Gemeinde oder Gesellschaft, da sich zu entziehen? Suche einfach Zeiten des Genusses. Nicht nur materielles, sondern besonders auch geistiges. Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gemeinschaft mit Menschen zu haben, die du liebst, wie der Prediger hier sagt. Ich möchte es mal erweitern. Nicht nur genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, sondern mit den Menschen, die du liebst, mit denen du zusammen bist. Nutze jede Gelegenheit und nicht erst wenn. Das Leben ist nicht das Leichteste, das wissen wir alle. Und durch die Sünde, die das paradiesische Leben zerstört hat, kennen wir das gut. Aber ich glaube, dass noch ganz viel aus diesem Garten Eden, aus diesem Genussgarten zu uns herübergewachsen ist. Und das zu genießen dürfen wir und ihn dafür zu preisen, das ist unsere Aufgabe. Wir wollen später dann auch Abendmahl feiern. Da dürfen wir auch genießen, was Gott für uns getan hat, dass wir hier sitzen dürfen. Dass wir erwarten dürfen, dass Jesus mit uns echte Gemeinschaft haben wird. Amen.